Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
Zum Thema TTIP und Co. Was geht in Sachen Gerechtigkeit? Seit Juli 2013 wird hinter verschlossenen Türen an dem transatlantischen Binnenmarkt konstruiert, den wir unter der Abkürzung TTIP kennen. Eine riesige Baustelle ist das, die 40% des Welthandels betrifft. Es wäre der größte bilaterale Handelsvertrag der Geschichte, der da zwischen den USA und der EU geschlossen werden soll. Jetzt machen die USA Zeitdruck. Sie wollen TTIP gern vor den Wahlen unter Dach und Fach haben. Und hier in Europa machen ja schon seit Anfang vor allem Umwelt- und Verbraucherschutzorganisationen Druck gegen den Abschluss. Auch die katholische Kirche hat sich in die Debatte eingeschaltet vor einer ganzen Weile schon. Die Bischofskonferenz hat von Experten ein Papier verfassen lassen. Einer der Autoren ist heute hier bei uns im Studio, Professor Johannes Wallacher von der Hochschule für Philosophie in München mit Fachgebiet Sozialwissenschaften und Wirtschaftsethik. Grüß Gott.
Grüß Sie.
Und unser zweiter Studiogast ist Peter Ziegler. Er ist Diözesansekretär der katholischen Arbeitnehmerbewegung in Augsburg. Willkommen.
Grüß Gott.
Ich bin Gabi Hafner. Schön, dass Sie uns zuhören. Die KAB Augsburg engagiert sich auch in Sachen Freihandelsabkommen, aktuell vor allem gegen CETA. Das ist so eine Art kleinere Schwester von TTIP, salopp gesagt. Ein Abkommen mit Kanada, das ja schon fertig verhandelt ist. Übrigens auch in geheimen Verhandlungen. Was gibt es da jetzt noch zu verhindern, Herr Ziegler?
Naja, es ist jetzt fertig verhandelt, das ist richtig, aber jetzt geht's in den Entscheidungsprozesse, jetzt geht's in das parlamentarische Verfahren. Und die grundsätzliche Frage, die sich jetzt klären lässt, ist die Frage erstmal, haben die verschiedenen Länder in Europa überhaupt ein Mitbestimmungsrecht oder nicht? Das ist bislang noch nicht geklärt. Wenn das so ist, dann gibt es die Möglichkeit, über den Bundesrat, über den Bundestag Einfluss zu nehmen. Und nach unserem Dafürhalten ist es natürlich ein gemischtes Verfahren und wir gehen auch davon aus, dass auch der Bundesrat befragt werden muss. Und deswegen starten wir ein Volksbegehren, dass die bayerische Staatsregierung dazu verpflichten soll, im Bundesrat gegen CETA abzustimmen.
Darüber werden wir später auch nochmal genauer reden. Es geht in den nächsten beiden Stunden bei Einfachleben darum, wie sich diese Handelsverträge auf unser Leben auswirken werden, wenn sie tatsächlich geschlossen werden. Auch um die Frage, was die Deutsche Bischofskonferenz eigentlich im Blick hat in der Auseinandersetzung mit TTIP. Darüber werden wir in dieser Sendung diskutieren und zunächst hören Sie dazu ein paar Zahlen und Fakten einfach nochmal zur Erinnerung, zusammengestellt von meinem Kollegen Christoph Mattis.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
TTIP und Co. Was geht noch in Sachen Gerechtigkeit bei diesen Abkommen? Das fragen wir diese Woche bei Einfach leben. Und bevor wir gleich in die Diskussion einsteigen, erst nochmal die Fakten und der aktuelle Stand zusammengestellt von Christoph Mattis. Wofür steht die Abkürzung TTIP nochmal?
TTIP heißt ausgeschrieben Transatlantic Trade and Investment Partnership, also transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft, ist also kurz gesagt ein Freihandelsabkommen und wird seit inzwischen ziemlich genau 3 Jahren ausgehandelt zwischen den USA und der EU.
Neu ist die Idee von so einem Freihandelsabkommen zwischen Europa und Nordamerika nicht. Der Vorläufer von TTIP heißt MAI, das ist das multilaterale Abkommen über Investitionen, und ist in den 90ern gescheitert. Und jetzt gibt es neben TTIP, also dem Abkommen mit der USA, ja auch CETA, das Freihandelsabkommen mit Kanada. Bei CETA ist man schon weiter, das ist schon fertig verhandelt und noch nicht verabschiedet.
Was soll eigentlich mit TTIP erreicht werden? Was wären die Vorteile?
Eigentlich sind die USA und die EU ja schon enge Handelspartner. Allein 2014 haben sie Waren und Dienstleistungen für rund 515 Milliarden Euro ausgetauscht. Aber beide verlieren seit Jahren immer mehr Anteile an Konkurrenten wie China oder Russland.
Die Verabschiedung von TTIP würde die USA und die EU zu einem einheitlichen Wirtschaftsraum mit mehr als 800 Millionen Menschen verschmelzen. Der Abbau von Zöllen würde Importe, zum Beispiel von Autos, billiger machen. Durch einheitliche Technik und Zulassungsstandards könnten Unternehmen in den USA und der EU Milliarden sparen. Laut der EU-Kommission könnten damit langfristig 400.000 neue Jobs entstehen. Und die Wirtschaft würde pro Jahr zusätzlich um 0,5% wachsen.
Warum gibt es so viel Kritik an TTIP?
Sie befürchten, dass unser Rechtsstaat quasi ausgehebelt werden kann. Noch immer sind nämlich private Schiedsgerichte in der Diskussion. Mit deren Hilfe könnten ausländische Investoren Staaten auf Schadensersatz verklagen. Und zwar immer dann, wenn sie ihre Gewinne durch neue Gesetze gefährdet sehen.
Außerdem verweisen viele auf eine Einschränkung der Arbeitnehmerrechte, wenn sich Europa dieselben Standards wie die USA gibt. Ähnliches könnte bei Standards für den Umweltschutz passieren. Das umstrittene Fracking könnte flächendeckend eingesetzt werden, um an Erdöl und Gas zu kommen. Das Verfahren steht im Verdacht, gesundheitsgefährdende Chemikalien ins Grundwasser zu bringen.
Warum wird so viel über TTIP und Verbraucherschutz diskutiert?
Die USA verfahren nach einer grundsätzlich anderen Umwelt- und Gesundheitspolitik als die EU. Während wir hier nach dem Vorsorgeprinzip handeln, gibt es in Amerika das Risikoprinzip. Heißt, damit bestimmte Produkte in Europa auf den Markt kommen können, muss das jeweilige Unternehmen erst einmal beweisen, dass sie für den Kunden unbedenklich sind. In den USA gilt dagegen, einem Produkt muss seine schädliche Wirkung zweifelsfrei nachgewiesen werden, bevor es verboten wird.
Zum Beispiel bei der Zulassung von Kosmetika. In den USA sind gerade einmal 8 chemische Inhaltsstoffe verboten. In der EU sind es genau 1349. Risiko versus Vorsorge eben. Das hat durchaus auch Vorteile für den Kunden. Beim VW-Skandal hat das Risikoprinzip den amerikanischen Käufern geholfen, Schadenersatz einzuklagen.
Und gleich hören Sie, worüber sich unsere Experten bei TTIP aufregen und was sie sich noch wünschen davon. Nach der Musik.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Wir sprechen über TTIP und Co. Was geht in Sachen Gerechtigkeit? Wie ist denn der tatsächliche Verhandlungsstand? Viele Kritiker sagen jetzt nach Bekanntwerden der von Greenpeace Holland veröffentlichten Dokumente, alle Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Zum Beispiel sagt das auch der Vorstand des Bundesverbands der Verbraucherzentralen. Wie sehen Sie das?
Zunächst einmal, ich halte die Veröffentlichung dieses Verhandlungsstandes für nicht groß überraschend, weil TTIP ist der Versuch eines Ordnungsmechanismus, wo man sogenannte nicht-tarifäre Handelshemmnisse abbaut, gleichzeitig aber auch wirklich Regeln definiert für den Handel, die möglichst, und das wäre der ethische Anspruch daran, nicht nur für diesen großen transatlantischen Raum, sondern auch möglichst Maßstäbe für den Prozess einer Regelbindung auf internationaler Ebene im Rahmen der WTO gibt, der ja seit 15 Jahren still liegt, wo wir überhaupt keine Fortschritte haben. Und ich glaube, die TTIP-Kritiker müssen sich fragen lassen, wenn sie vorschnell TTIP ablehnen, was andere Orte überhaupt sein könnten, um solche Regeln zu definieren.
Also ein großes Regelwerk, sagen Sie, dass man das eigentlich auch gebraucht wird, um international weiterzukommen. Trotzdem, wir Deutschen fragen uns natürlich als erstes, wie wird TTIP unser Leben beeinflussen? Welche Lebensbereiche sind für uns betroffen?
Das hängt sehr stark von der Handlungsposition der Europäer ab und von der öffentlichen Debatte zu sagen, das sind bestimmte Regeln, die wir und Standards, die wir aufrechterhalten wollen. Und ich glaube, wir müssen in der Debatte schauen, dass die europäischen Standards nicht per se in allen Bereichen besser sind als die amerikanischen, sondern es gilt, Standards zu definieren, die entweder auf dem höheren Niveau man sich einigt oder indem man sagt, es gilt eben Standards zu finden, wo man den beiden Blöcken zugesteht, auf dem jeweils höchsten Niveau ihre Standards zu definieren. Das ist, glaube ich, die Zielperspektive. Aber die große Frage ist, und das ist jetzt die große Herausforderung, welche Standards wir in Europa für nicht verhandelbar, für wichtig anschauen und die wir in diesen Verhandlungsprozess einbringen.
Herr Professor Wallacher, da habe ich natürlich ein bisschen Widersprüche, das ist ganz klar. Natürlich geht es darum, die Standards zu erhalten, aber wir erleben ja gerade, dass das nicht passiert. Wir erleben gerade, und diese Veröffentlichung, das war ja der Ausgang der Frage, diese Veröffentlichung hat es ja gezeigt, dass wir hier sehr konträre Positionen haben. Wir haben auf der einen Seite die sehr starke Agrarlobby in den USA, die natürlich wollen, dass sie ihre Produkte auch in den europäischen Markt hineindrücken wollen, mit den ganzen Folgen, die das dann auch für uns hat. Das Thema Chlorhühnchen ist noch nicht angesprochen worden. Ich will es auch nicht darstellen. Stichwort Gentechnik natürlich. Dinge, die man in Deutschland, die man in Europa nicht möchte. Und dazu kommt ja auch, man könnte ja drüber nachdenken, sowas zuzulassen, wenn es gekennzeichnet wäre. Aber selbst die Kennzeichnung von Gentechnik sehen die Amerikaner ja bereits als nicht-tarifäres Handelshemmnis. Und von daher sehe ich da ein großes Problem. Wir haben momentan, wie gesagt, das Problem, dass die Europäer gern den Autoexport in die USA forcieren wollen, während die Amerikaner ihre Agrarexport nach Europa transportieren wollen. Und das ist natürlich in erster Linie ein handelspolitisches Thema. Ich bin bei Ihnen, wenn Sie sagen, das müssen wir ethisch regeln. Aber ich glaube nicht, dass mit diesem Instrumentarium eines Freihandelsabkommens, wo ja auch noch der Investitionsschutz, das I von TTIP, es steht ja für den Investitionsschutz, enthalten ist, dass das erreichen kann, was Sie eigentlich erwarten und was wir auch erwarten würden.
Da muss ich Sie fragen, was ist die Alternative noch einmal dazu? Der internationale Handel und die Unternehmen sind schon längst transnational aufgestellt. Und die große Frage ist, wie gewinnt die Politik wieder Handlungsspielraum und zumindest grundlegende Regeln in diesem Handel einzubauen? Und meine Grundthese ist, dass wenn es uns nicht gelingt, zwischen den beiden auch transatlantischen Räumen ein gemeinsames Verständnis zu bekommen, wird es im weltweiten Maßstab noch sehr viel schwieriger werden, weil Tatsache ist, dass wir in der WTO seit 20 Jahren keine Fortschritte erreichen können. Ich würde damit nicht sagen, wir brauchen TTIP um jeden Preis. Darum geht es mir nicht. Aber ich glaube, genauso falsch wäre es, von vornherein zu sagen, TTIP um jeden Preis abzulehnen, weil wir uns die Chance vertun, nicht nur einen Ordnungsrahmen für den Handel zu finden, sondern, ich betone eine andere Perspektive, das hat auch geopolitisch und für die ganze Frage auch des internationalen Austauschs eine immanente Bedeutung. Und populistische Bewegungen wie ein Donald Trump ganz klar sagen, die werden nicht für ein transnationales Regelwerk stehen, sondern es wird nationale Abgrenzungstendenzen geben. Das heißt, mein Vorwurf an eine vorschnelle TTIP-Ablehnung ist, wir betreiben das Geschäft der Rechtspopulisten diesseitig des Atlantiks wie auf der jenseitigen. Und es war kein Zufall, dass an dem Abend, als der Präsidentschaftskandidat der FPÖ in Österreich gesagt hat, für die zweite Wahlrunde, das erste Versprechen, es wird kein TTIP-Abkommen mit ihm geben. Und ich glaube, dieser Vereinfachung dürfen wir nicht auf den Leim gehen.
Also TTIP ist sozusagen im Herzen der politischen Debatte oder der politischen Auseinandersetzung auch in puncto Wahlen angekommen. Sie haben gesprochen vom weltweiten Maßstab, der dabei ja auch im Blick ist, und den hat auch die katholische Bischofskonferenz im Blick. Die Kirche hat sich in der Diskussion zu Wort gemeldet mit einem Papier, und darüber wollen wir als nächstes sprechen, nach der Musik und den Kirchennachrichten.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Unser Thema TTIP und Co. Was geht in Sachen Gerechtigkeit und was geht das die Kirche eigentlich an? Diese Frage ist jetzt unser Thema mit Professor Johannes Wallacher, Sozialwissenschaftler und Wirtschaftsethiker, und Peter Ziegler von der KAB. Bischof Overbeck aus Essen ist der Beauftragte für gesellschaftliche und soziale Fragen. Er hat kürzlich gesagt, das globale Miteinander im 21. Jahrhundert gerecht zu gestalten, sei eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Das hatten Sie ja auch vorher schon angesprochen. Und daher geht es den Bischöfen nicht um ein einfaches Ja oder Nein zu TTIP. Deswegen hat man ein Expertenpapier ausarbeiten lassen. Herr Professor Wallacher, Sie sind Mitautor dieses Papiers. Welche sind denn vor allem die Fragen, auf die Kirche hier ein wachsames Auge hat, kurz zusammengefasst?
Sinn und Zweck dieses Papiers ist, den Fragefokus zu verschieben auf die Frage, unter welchen Bedingungen wäre TTIP gerechtfertigt und hilfreich für die Gestaltung der Globalisierung. Dazu gehört zum Beispiel die Frage, dass ein solches TTIP-Abkommen auch die Auswirkungen auf die Entwicklungsländer und die Ärmsten in den Entwicklungsländern, aber auch die Schwächeren in den beiden betroffenen Blöcken in den Blick nehmen muss. Das sind ganz wichtige ethische Fragen.
Aber wird TTIP von den Verhandlern denn überhaupt wahrgenommen als ein Instrument, das auch solche ethischen Fragen nach sich zieht? Denn man hat den Eindruck, und der bestätigt sich ja jetzt auch durch den kleinen Einblick, den man nehmen konnte in die Papiere, dass da doch in erster Linie einfach die Interessen bestimmter Wirtschaftsbranchen versucht werden durchzuboxen.
Umso wichtiger ist es, die Zivilgesellschaft, die Debatte, und die ist ja gut und wichtig, die unterstütze ich, die hat dafür gesorgt, dass Aufmerksamkeit erzeugt wird. Und ich glaube, diese zivilgesellschaftliche Debatte genau auf diese ethischen Fragen auf der Basis von Fakten zu führen, das ist, glaube ich, Sinn und Zweck auch dieses Papiers.
Ja, also für mich ist das Papier das ein sehr ausgewogenes Papier, das sehe ich auch so. Die Frage ist für mich aber wirklich, wo Sie die Transparenz momentan sehen. Also es ist schon so, dass die Europäer ihre Position ins Internet gestellt haben, also die kann ich lesen. Die Amerikaner mauern da sehr. Wir haben jetzt neu die Veröffentlichung, das haben wir gesehen. Und da bestätigt sich genau das, was Sie gesagt haben, Frau Hafner, dass es eben nicht darum geht, um politische oder ethische Fragestellungen, sondern dass es ausschließlich darum geht, wirtschaftliche Interessen durchzudrücken. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, die Agrarlobby auf der amerikanischen Seite, die Autolobby in Europa. Und diese Fragestellungen, die Sie ja zu Recht anmahnen, wenn wir wirklich weiterkommen, wenn wir die Standards nach oben drehen wollen, die spielen eben gar keine Rolle, weil die Standards, weil höhere Standards einfach als Handelshemmnis deklariert werden und es eben nicht funktionieren kann, dass wir sagen, wir halten unsere Standards, ihr haltet eure Standards, weil dann ist es natürlich so, dass der Preis, dass der günstigere sich durchsetzt und dann werden wir mit unseren Standards in die Röhre schauen.
Ich sehe da keinen Automatismus. Die große Frage ist, wie reagiert jetzt die europäische Seite auf diese Punkte? Und ich glaube, dass der europäischen Seite schon sehr wohl vorher klar war, dass es bestimmte, sage jetzt mal, rote Linien gibt, die man in diesen Verhandlungen überhaupt nicht gehen kann, um eine Zustimmung des Europäischen Parlaments und je nachdem auch auf nationaler Seite zu bekommen. Und jetzt muss man nutzen, die Amerikaner haben offensichtlich nachvollziehbarerweise ein Interesse, relativ schnell zu einem Abkommen zu kommen. Dann muss man die Verhandlungsposition auf europäischer Seite so aufbauen, dass man sagt, es gibt bestimmte rote Linien, die wird man nicht übertreten, was die Standards angeht, was zum Beispiel die Differenzierung der Ausnahme von bestimmten Bereichen geht. Also was Bildung angeht, die freie Wohlfahrtspflege, die Frage auch von bestimmten Verbraucherschutzstandards. Aber das sind wichtige, sage jetzt mal, Leitplanken, die sind, glaube ich, der europäischen Verhandlungsposition relativ klar. Wenn man hier keinen evidenten Fortschritt erzielen wird, wird es keine Zustimmung des Europäischen Parlaments geben, weil die nationalen Regierungen genau wissen, unterhalb solcher Standards brauchen sie der Bevölkerung so etwas gar nicht vorzulegen. Aber ich glaube, die große Chance aufgrund des Zeitdruckes ist, dass man zumindest bestimmte Bereiche definiert, wo man vielleicht auch mit einem sehr, sage ich mal, geringen Umfang des Abkommen einmal anfängt, möglicherweise Mechanismen einbaut, die dann auch korrigiert werden, überprüft werden können und dann sukzessive weiterschaut. Wenn das nicht gelingt und die amerikanische Lobby diese Positionen meint, durchsetzen zu müssen, 1:1, dann wird es am Ende des Tages kein Abkommen geben. Da bin ich mir relativ sicher. Aber ich glaube, dass wir damit eine Chance vertan hätten.
Was wäre denn aus Ihrer Sicht wichtig, wenn sozusagen da noch Luft ist, was zu bewegen, worauf man besonders schauen muss jetzt?
Also für mich ist ganz klar, dass ich die Standards, und zwar die jeweils höheren Standards, der Professor Wallerer hat schon gesagt, es ist nicht so, dass nur die Europäer die guten Standards haben und in Amerika ist es ganz anders, sondern es gibt in bestimmten Bereichen in Amerika Standards, Bankenregulierung zum Beispiel, die ich gerne übernommen hätte und es gibt in bestimmten Bereichen Verbraucherschutz, Arbeitnehmerrechte, Aspekte, wo ich die europäischen ganz gerne erhalten hätte, aber ich bin skeptisch, dass das so funktionieren wird. Und der andere Aspekt, die kommunale Daseinsvorsorge, Sie haben schon angesprochen, hier gibt es auch ganz massive Widersprüche von den kommunalen Spitzenverbänden. Also es ist so, dass der Landkreistag, der Städtetag, dass sie sehr deutlich gemacht haben, hier werden rote Linien überschritten. Und ich bin gespannt, ob wir hier noch zu Lösungen kommen.
TTIP wird ein Abkommen zwischen der EU und den USA, das sich aber auch auf Staaten auswirken wird, die nicht mit am Verhandlungstisch sitzen. Und darauf schaut auch die Bischofskonferenz in ihrem Papier und wir wollen darauf auch noch schauen, gleich nach der Musik.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Was geht in Sachen Gerechtigkeit bei großen Handelsabkommen wie TTIP? TTIP will ja neue Standards setzen. Wird es denn Gewinner und Verlierer auch geben, wie bisher auch, wenn die Globalisierung eine Runde weiter fortschreitet, auch bei Staaten, möglicherweise Ländern, die gar nicht mit am Verhandlungstisch sitzen?
Auch das hängt natürlich davon ab, was konkret wirklich das Verhandlungsergebnis sein wird. Aus einer ethischen Perspektive, sage ich, gibt es die große Forderung, TTIP darf keine neuen Handelsschranken für die Entwicklungsländer aufbauen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, sondern muss wirklich die Möglichkeit verbessern, auch von diesen gemeinsamen Produkt- und Prozessstandards auch einen Nutzen für die Länder im Süden auch zu erstrecken. Das heißt, wir dürfen keine bürokratischen Hürden aufbauen, was Ursprungsregeln angeht, die eben durch die Hintertür die Chancen der Entwicklungsländern verschlechtern. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Handelsschranken, haben Sie gesagt, darf man nicht aufbauen. Gibt es auch noch andere Standards, Prinzipien, die man wirklich gut im Blick behalten muss, damit die nicht verloren gehen oder damit keine Verschlechterungen gibt?
Der positive Aspekt wäre zu sagen, und das wäre in der idealen Welt die Vorstellung, dass man sich auf gemeinsame höhere Standards einigt in TTIP, die dann auch Vorbildfunktion haben könnten für andere transnationale Abkommen oder für Fortschritte in der WTO. Das wäre im Grunde die große Hoffnung. Das wird sich nicht eins zu eins erfüllen, aber ich glaube, in diese Richtung muss es gehen, dass man die Standards eher erhöht und damit versucht, wirklich auch den Prozess zu setzen. Weil ich glaube, das muss man sehr ernst nehmen in der Debatte. Wir machen uns in dieser Zeit ja, glaube ich, zu Recht viele Gedanken um Europa, um den Zusammenhalt Europa. Worüber wir uns momentan weniger Gedanken machen, wie sieht es eigentlich mit dem transatlantischen Verhältnis an? Und ich glaube, eine Note ist in die TTIP-Debatte hineingekommen, die sehr gefährlich ist. Es ist so ein versteckter Anti-Amerikanismus, der da eine Rolle spielt. Und ich glaube, nicht um jeden Preis, aber man muss es, sage ich jetzt mal, wirklich auch versuchen, diese transatlantische Gemeinschaft als Lokomotive für eine Regelbildung und Wertebildung in der Gestaltung der Globalisierung insgesamt zu nutzen.
Gibt es denn eigentlich Äußerungen aus Staaten, die da mit betroffen wären, ohne dass sie mitsprechen können? Werden da Befürchtungen, Hoffnungen geäußert? Wissen Sie da was drüber?
Da gibt es natürlich Sorgen. Das ist klar, wenn zwei große Blöcke und ein Handelsabkommen, was auch einen erklecklichen Teil des Welthandels auch sich erstreckt, wäre zum Beispiel denkbar, ob in solche Abstimmungen nicht auch Vertreter des Südens zumindest ein, sag jetzt mal, Beobachtungsrecht, ein Mitspracherecht auch haben sollten, um zu gewährleisten, dass keine Handelsschranken aufgebaut werden. Mhm. Ich glaube, das wäre ein wichtiger Punkt. Wenn man das erreichen könnte, wäre man da einen Schritt weiter.
Herr Professor Wallacher, auch da widerspreche ich wieder mal, weil für mich ist ganz klar, dass es bei diesem Abkommen natürlich Verlierer geben wird. Das sind Verlierer in den Ländern, die Option für die Armen, die auch in dem Papier sehr deutlich ausgeführt wird, die wird hier nicht nachgewiesen. Aber es gibt natürlich auch Verlierer, all diejenigen, die nicht beteiligt sind. Wir haben hier dann einen Marktmacht von 800 Millionen Konsumenten, die natürlich Zeichen setzen können und all das Engagement, das es in unseren Kirchen gibt, für den fairen Handel in Weltläden, die sind ja entstanden aus Kirchengemeinden heraus, da wird mit diesem Abkommen ein Bärendienst für erwiesen, weil ich ganz sicher der Überzeugung bin, dass der freie Handel dem fairen Handel widerspricht. Und ich sehe hier ganz große Sorgen.
Da habe ich, sagen wir mal, zwei Punkte. Erstens spricht das Papier eindeutig in dem Punkt, dass wir uns über Kompensationsmechanismen derjenigen, die negativ betroffen sind, unterhalten müssen. In den Räumen, also in der EU, aber auch in den USA, aber auch im Hinblick, und deswegen ist, sage ich jetzt mal, die Öffnung gegenüber den Südstaaten auch so wichtig. Und die Frage, wie sich jetzt TTIP oder andere Handelskommen auf die Frage der Werte von fairen Handel auswirken, hängt davon ab, welche Regularien man dorthin verhandelt. Und noch einmal die Alternative. Wir können sagen, es gibt kein Abkommen von vornherein zwischen den USA und der EU. Dann werden die Regularien der Zukunft halt zwischen den USA und China oder zwischen dem asiatischen Raum gemacht. Wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass wir als Europäer in Deutschland 80 Millionen Einwohner, 1% der Weltbevölkerung auf Dauer in der Lage sein werden, wenn wir nicht mit anderen kooperieren, mit anderen ringen, unsere Wertvorstellungen im internationalen Handel durchsetzen können. Dieser Illusion sollten wir uns nicht hingeben.
Als nächstes möchte ich kurz drauf schauen, wie TTIP denn eigentlich in anderen Staaten der EU gesehen wird. Wir kennen ja vor allem unsere deutsche Debatte. Nach der Musik. Bis gleich.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
TTIP und Co., was geht in Sachen Gerechtigkeit? Das ist unser Thema auch noch in der nächsten Stunde. Wie wird denn auf TTIP anderswo in Europa geblickt? Denn es ist ja ein Abkommen zwischen der EU und den USA. Manchmal hat man hier den Eindruck, es geht eigentlich nur um Deutschland und die USA, wenn wir so über unsere Standards reden. Wie wird es anderswo in Europa gesehen?
Also was ich wahrgenommen habe, ist, dass die Diskussion etwa in Österreich schon viel länger geführt wird als in Deutschland. Und es gab ja auch diese berühmte Europäische Bürgerinitiative, die dann zwar von der EU nicht anerkannt worden ist, aber die natürlich Unterschriften gesammelt hat, kritische Unterschriften gesammelt hat und die mittlerweile bei einem Stand von 3,5 Millionen angelangt ist aus allen europäischen Ländern.
Genau, das würde reichen, habe ich gelesen, um eine Menschenkette von Gibraltar bis nach Tallinn zu bilden, glaube ich, also quer über den Kontinent.
Außerdem ist es so, dass von den 28 europäischen Ländern immerhin in 23 Ländern das berühmte Quorum, also die 10%, gerissen werden konnten. Wo wir deutlich zeigen, es gibt hier eine kritische Masse in der Bevölkerung, die sagen, ja, wir diskutieren darüber, wir interessieren uns dafür und wir wehren uns gegen das, was uns da aufgestülpt wird. Also es ist keinesfalls so, dass diese Diskussion nur in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum geführt wird, sondern in anderen Ländern auch.
Sehen Sie denn auch europäische oder länderübergreifende Gemeinsamkeiten in der TTIP-Frage in Europa?
Also, ich darf vielleicht nochmal ergänzen. Ich finde es interessant, auch die Debatte in den USA mit hineinzunehmen. Ich war Ende Februar selber in den USA. Und da ist es ganz interessant, dass sich zum Beispiel die Amerikaner in der Bevölkerung in der Einschätzung von Gentechnik, hormonbehandeltem Fleisch, tendenziell sehr stark der europäischen Position annähern. Das heißt, in der Bevölkerung gibt es in den USA selber einen Druck, eben bestimmte dort noch geltende Standards, die von der Agrarlobby dort positioniert werden, zu untergraben. Das sollten wir in der Debatte hier nicht unterschätzen, dass auch hier etwas geht. Und ich glaube, es wäre gut, wenn man mal diese transnationale, sage ich mal, Verbindung transatlantisch auch im Hinblick einer Erhebung der Standards, weil viele, sage jetzt mal, Umwelt- und Verbraucherschutzorganisationen in den USA erhoffen sich eigentlich durch TTIP eine Anhebung ihrer Standards im Sinne auch einer europäischen, sage jetzt mal, Aufwertung. Und das sollten wir ernst nehmen.
Die sollte man vielleicht hier einfach noch mit unterschreiben lassen auf den Listen. Nach den Nachrichten diskutieren wir weiter über TTIP und auch CETA, das Abkommen mit Kanada. Zum Beispiel auch im Hinblick darauf, auch wie sich diese Abkommen auf Arbeitnehmerrechte auswirken und warum es ein Volksbegehren gegen CETA gibt in Bayern. Ich hoffe, Sie sind weiter mit dabei.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
TTIP und CETA, diese Abkürzungen stehen für ebenso große wie ungeliebte Handelsabkommen. 70% der Befragten lehnten bei einer Umfrage von Anfang Mai das TTIP-Abkommen ab. Wir fragen, was gilt es zu verteidigen aus europäischer Sicht? Welche Tragweite haben diese Abkommen über den Handel hinaus für Arbeitnehmerrechte zum Beispiel? Hier engagiert sich ganz konkret die KAB, deren Augsburger Diözesansekretär Peter Ziegler bei uns im Studio ist. Und außerdem Professor Johannes Wallacher, Professor für Sozialwissenschaften und Wirtschaftsethik an der Hochschule für Philosophie in München. Willkommen nochmal an Sie beide.
Ja, grüß Gott.
Ich bin Gabi Hafner. Schön, dass Sie uns zuhören. Was liegt denn diesen Abkommen eigentlich für einen Begriff von Wachstum zugrunde? Das ist ja auch ein Begriff, auf den wir Katholiken immer gerne schauen, was ja auch wichtig ist in dem Zusammenhang.
Also nach meiner Wahrnehmung ist es weiterhin so, dass das quantitative Wachstum im Blick genommen wird. Man setzt darauf, mit Handelserleichterungen Arbeitsplätze zu schaffen, Investitionen anzuziehen, die Globalisierung voranzutreiben. Kritische Studien haben bereits untersucht, was denn damit zum Tragen kommen könnte. Welche Entwicklungen würde es denn geben für Europa? Und da wird gerade mal von 0,48% Wachstum in 13 Jahren ausgegangen. Und da muss ich einfach sagen, lohnt es das? Ist es das, was wir haben wollen? Oder müssen wir nicht langsam in die Debatte einbringen? Wir brauchen qualitatives Wachstum. Wir brauchen andere Aspekte, die auch wichtig sind. Das Thema der Nachhaltigkeit.
Also da würde ich sagen, gebe ich Ihnen völlig recht. Allerdings, es gibt eine Vielzahl von Studien, die zu sehr unterschiedlichen Abschätzungen über die Wachstumswirkungen kommen. Ich halte die alle nicht für hilfreich. Für mich ist das auch nicht der alles entscheidende Aspekt, sondern es geht darum, die Frage, wie lassen sich noch einmal gemeinsame Regelwerke finden, ein Ordnungsrahmen für die globalisierte Wirtschaft, die mit oder ohne TTIP globalisiert ist. Und wir sehen, wenn wir das an dem berühmten VW-Fall in den USA betrachten, wenn es keine gemeinsame Harmonisierung oder Angleichung der Standards gibt, wird zukünftig bei solchen Verfahren es so sein, dass je nach Rechtssystem Folgen anders geahndet werden Und daran zeigt es sich, wie wertvoll es eigentlich wäre, zu einer gemeinsamen Abstimmung zu kommen.
Wenn die Kirche auf globale Entwicklungen blickt, dann ist Schöpfungsverantwortung ein ganz zentrales Stichwort. Gibt es da auch was zu diskutieren bei TTIP? Darüber möchte ich als nächstes mit meinen Gesprächspartnern reden. Bis gleich.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Unser Thema ist TTIP und Co. Was geht in Sachen Gerechtigkeit? Vor etwa einem Jahr wurde die Enzyklika Laudato Si veröffentlicht. Was gibt es denn zu TTIP und CETA, dem Abkommen mit Kanada, zu sagen im Hinblick auf Schöpfungsverantwortung?
Also zum Thema globaler Handel und Schöpfungsverantwortung ist ganz klar, das Handelsblatt hat erst neulich wieder dargestellt, dass ein Viertel der Treibhausgase durch diesen globalen Handel entstanden sind. Der andere Punkt, der wichtig ist, ja, Schwerpunkt Landwirtschaft. Wenn ich Laudato Si richtig gelesen habe, dann geht es sehr stark um Bewahrung der Schöpfung. Es geht nicht um Ausbeutung, es geht nicht um Extraktion der Böden, aber genau das ist es, was in Amerika in den Agrarfabriken passiert. Und genau das ist es auch, was in erster Linie die Lobby ist, die immer wieder auch auf den europäischen Markt drängen will. Und da glaube ich, dass das Thema Schöpfungsverantwortung in dem gesamten Prozess nicht in den Blick genommen wurde.
Ich glaube aber, ist dringend notwendig, natürlich die Frage von Schöpfungsverantwortung über die Frage von Umweltstandards in den Blick zu nehmen. Ich glaube, es ist nicht nur die amerikanische Agrarlobby, die hier, sag jetzt mal, ihren Reibach macht. Da würde ich uns Europäer in der Agrarpolitik, glaube ich, kein sehr viel besseres Zeugnis ausstellen. Nur um das am Rande bemerkt. Ich glaube, wichtig ist, dass wir wirklich Standards hier einbringen, die eine verursachergerechte Bepreisung von CO2 auf Dauer ermöglichen und erlauben. Das ist, glaube ich, der Schlüssel dazu. Dann würde eben auch, sage jetzt mal, die wahren Kosten, ob die bei 15% oder 25% liegen, sei auch mal dahingestellt. Die existieren, aber die würden einbepreist in die ökonomische Berechnung. Und dazu brauchen wir einen globalen Rahmen, wie wir das machen. Das ist, glaube ich, der Schlüssel auch, um den Klimaschutz voranzutreiben. Das, was wir in Paris, die Staatengemeinschaft, beschlossen haben, und es wäre die logische Konsequenz genau in so einem Handelsabkommen, dass es eben Prozeduren ermöglicht, um die Minderung der CO2-Emissionen zu erlauben. Das wird nur gehen über gemeinsame Rahmenbedingungen, die eine Bepreisung von CO2 ermöglicht. Und das kann und sollte dringend in einem solchen Handelsabkommen mit festgeschrieben werden. Auch hier ist es eine Frage der Verhandlungsprioritäten.
In der öffentlichen Debatte wird über diesen Punkt jetzt nicht ganz so viel gesprochen. Glauben Sie, am Verhandlungstisch geht es tatsächlich auch um verursachergerechte Bepreisung?
Ich glaube, dass der öffentliche Druck hier diesen Punkt noch viel stärker hervorheben sollte. Allerdings ist dann die große Frage, wie macht man das, eine verursachergerechte Bepreisung? Das heißt, wir wollen keine universale, Methode, aber zum Beispiel die Möglichkeit, so etwas wie eine CO2-Steuer zu erlassen in den einzelnen nationalen Räumen, wäre eine Möglichkeit, wo man wirklich auch an der Quelle der CO2-Emissionen auch eine Steuer erhebt, die man dann für Infrastrukturprojekte, soziale Ausgleichsmaßnahmen, Kompensationsmechanismen, das wäre ein relativ einfacher Mechanismus. Das würde den Finanzminister noch nebenbei freuen und damit hätte man auch einen politisches Gewicht, der das mitbringen könnte. Und es wäre ein relativ einfaches, solche Mechanismen als zulässig in ein solches Abkommen zu verhandeln.
Und Sie glauben nicht, dass das dann als Investitionshemmnis gewertet würde und man das Land dann verklagt? Das ist ja der nächste Punkt, der ganz wichtig ist.
Wenn das klar verhandelt und rechtlich festgeschrieben ist, dann ist das eine klare Erwartungshaltung. Diese Sachen, da geht es um kurzfristig veränderte Dinge. Und ich glaube, da wäre es ganz wichtig, das von vornherein als klare ethische Leitplanke mit hineinzuverhandeln. Und dann kann kein Investor an einem solchen Verfahren rütteln.
Gibt es also noch eine Menge Denkarbeit für Juristen und Handelsspezialisten. Gleich geht es bei uns ganz konkret um politische Verantwortung jedes Einzelnen. In Bayern läuft jetzt nämlich ein Volksbegehren gegen CETA, das Handelsabkommen mit Kanada, über das wir sprechen wollen. Bis gleich.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Die großen Handelsabkommen sind unser Thema in dieser Sendung und wie sie sich auswirken. Zu Gast im Studio Peter Ziegler von der KAB Augsburg und Professor Wallacher von der Hochschule für Philosophie. In Bayern läuft ja seit Ende April ein Volksbegehren gegen das Abkommen zwischen der EU und Kanada, CETA, das unterschriftsreif daliegt und noch vom Bundesrat gebilligt werden muss. Herr Ziegler, die KAB engagiert sich in einem Bündnis gegen CETA. Es soll ein Volksbegehren auf die Beine gestellt werden. Wie kann man denn CETA noch verhindern, wenn es jetzt fertig verhandelt ist? Mhm.
Nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit ist dieses andere Abkommen verhandelt worden, CETA, ein Abkommen zwischen der EU und Kanada. Das ist inhaltlich ganz ähnlich aufgestellt wie TTIP. Sie haben es vorhin schon mal so benannt, das ist die kleine Schwester von TTIP. Da sind viele Dinge drin, die uns ähnlich wenig gefallen wie bei TTIP. Und die Europäische Bürgerinitiative habe ich schon genannt, wo insgesamt in ganz Europa schon 3,5 Millionen Unterschriften gesammelt werden konnten. Aber diese Unterschriften werden überreicht und dann wird gehofft, dass sie was bewirken. Wir haben gesagt, das reicht uns nicht. Wir wollen ganz konkret einen Ansatzpunkt haben, einen Ansatzpunkt der Volksgesetzgebung, dass europäische Fragen auch vom Volk mitverhandelt werden können. Und da haben wir gesagt, wir wollen gerne, dass wir die bayerische Staatsregierung binden mit einem Volksbegehren, dass sie, wenn es zu einer Entscheidung im Bundesrat, im Bundestag kommen sollte, auch das ist noch nicht geklärt, ob es überhaupt ein gemischtes Verfahren ist, das entsprechende Gutachten, das Frau Malmström, die Handelsministerin, angekündigt hat, liegt immer noch nicht vor. Wenn das der Fall ist, dann wollen wir mit diesem Volksbegehren erreichen, dass die bayerische Staatsregierung in ihrer Entscheidung gebunden wird. Dieses Volksbegehren wird getragen von 5 großen Trägern, neben der katholischen Arbeitnehmerbewegung, der KAB, auch dem Bund Naturschutz, Kampakt, Mehr Demokratie und dem Umweltinstitut München. Und gemeinsam versuchen wir da jetzt in die Kampagne einzusteigen.
Was war denn der Hauptpunkt, wo die KAB gesagt hat, also da müssen wir jetzt dazugehen in dieses Bündnis, da wollen wir wirklich was erreichen?
Der Hauptpunkt war für uns die Fragestellung, was passiert mit den Arbeitnehmerrechten? Anders als Professor Wallacher glauben wir nicht, dass diese Standards festgeschrieben werden können, sondern wir haben Angst davor, dass die jeweils niedrigsten Standards akzeptiert werden müssen. Und es ist zum Beispiel so, dass in Kanada nicht mal die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation, der ILO, anerkannt sind. Da ist es zum Beispiel so, dass Kanada das Recht auf Kollektivverhandlungen nicht anerkannt hat, was zur Folge hätte, dass die Tarifverhandlungen, eine gute Tradition europäischer Arbeitnehmerschaft, in Frage stehen, wenn dieses Abkommen so kommt.
Man kann sich das gar nicht vorstellen. Für uns ist es selbstverständlich, dass Tarifverträge ausgehandelt werden. Kann denn wirklich ein Abkommen mit Kanada unsere verbrieften Rechte sozusagen aushöhlen, nicht außer Kraft setzen, aber aushöhlen?
Da wäre ich sehr zurückhaltend. Ich glaube, dass die Frage solche komplexen Sachverhalte wie Handelsabkommen auf europäischer Ebene über Volksbegehren anzugehen, nicht der richtige Weg ist. Ich will jetzt erläutern an dem Beispiel jetzt der Volksabstimmung in Holland über die Frage der Anerkennung des Ukraine- und EU-Paktes. Da haben völlig andere Fakten eine Rolle gespielt. Über solche Volksbegehren werden bestimmte Ventile geschaffen, wo ein, sag jetzt mal, sehr diffuses Ablehnungsgefühl, nochmal mein Argument, man bedient rechtspopulistische Strömungen, es war nicht umsonst, dass der Vertreter der Rechtspopulisten dieses Vehikel genutzt hat, um wirklich auch Grundfeste der europäischen Zusammenarbeit auszuhebeln. Ich bin ein sehr großer Fan von Volksbegehren für Fragen, die wirklich von regionaler Bedeutung sind. Aber in diesem Fall glaube ich, dass die repräsentative Demokratie über diese Mechanismen die geeigneteren Formen sind. Weil wenn wir, sage jetzt mal, wenn es realisiert werden würde, dass wir solche Fragen über Volksbegehren angehen, dann würde ich mal sagen, hätte es den Euro nie gegeben. Und ich glaube, dass es verschiedene Bereiche auch der europäischen Gemeinschaft nie Zustimmung fänden in der momentanen auch Gemütslage, die wir in Deutschland und anderen europäischen Ländern haben. Deswegen warne ich etwas vor einem allzu, sage jetzt mal, vorschnellen Einsatz dieser Volksbegehren für solche komplexen Fragestellungen.
Herr Ziegler hat da sicher etwas zu erwidern und wir wollen gleich noch weitersprechen, auch über die Frage um welche konkreten Inhalte es geht in dem Volksbegehren und ja, wie sinnvoll, wie wirkungsvoll das sein kann, wenn solche großen Handelsabkommen in Frage stehen und wenn es um Beteiligung der Bevölkerung geht. Bis gleich.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
Unser Thema TTIP und Co. Was geht in Sachen Gerechtigkeit? Was geht da noch? Ist da noch Verhandlungsspielraum und gibt es noch Möglichkeiten, Dinge auch zu stoppen oder nochmal vielleicht nachverhandeln zu lassen? Dazu gibt es konkret ein Volksbegehren jetzt in Bayern, an dem auch die KAB sich beteiligt, wo es darum geht, einfach nochmal das Stoppschild hochzuhalten in dem Handelsabkommen mit Kanada, CETA, das schon fertig verhandelt ist. Herr Siegler, Sie haben uns gesagt, es geht Ihnen vor allem um Arbeitnehmerrechte und wir waren noch nicht ganz fertig mit der Frage, wie das überhaupt funktionieren kann, dass Rechte, die hier verbrieft sind, die eine lange Tradition haben, wie zum Beispiel eben Tarifverhandlungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, dass die jetzt plötzlich durch eine andere Gesetzgebung in einem ganz anderen Land so stark beeinflusst werden können. Das ist ja nichts, was wir bisher kennen.
Das ist richtig, ja. Wir haben momentan die Erfahrung gemacht, dass es ohnehin derart große Abkommen, wie wir das jetzt haben, ja nicht gegeben hat. Also es war nicht so, dass wir bislang so große Handelsblöcke in ein Verfahren zusammengezäumt haben. Und meine These ist, dass in einem Handelsabkommen solche politischen Fragen einfach gar nicht gelöst werden können. Und die Fragestellungen oder die Ansatzpunkte, die Sie benannt haben, sind ja richtig. Aber ich glaube nicht, dass in diesem Verfahren das passieren kann. Und CETA, Sie haben es gesagt, ist ausverhandelt. Da geht es jetzt nur noch um Ja oder Nein. Weder die europäischen Parlamentarier noch die Bundestagsabgeordneten haben irgendeine Möglichkeit, Einfluss zu oder überhaupt Kenntnis zu haben von diesem Punkt. Ursprünglich war es so gewesen. Mittlerweile gibt es in Berlin wie auch in Brüssel die Möglichkeit, nur mit einem Stift bewaffnet in eine geheime Kammer hineinzugehen und sich die momentanen Verhandlungsstand durchzuschauen. Aber es gibt keine Möglichkeit, dass die Parlamentarier, und ich habe mal gelernt, dass Gesetzgebungsverfahren, dass Politik eigentlich in den Parlamenten geschieht, und das passiert eben gerade hier nicht.
Ja, ich gebe Ihnen völlig recht. Jetzt muss man aber gleichzeitig sagen, es verhandelt nicht die deutsche Regierung und es sind auch nicht per se die deutschen Parlamente, sondern es ist die Logik der Europäischen Union, dass das an die europäischen Institutionen übergeben wurde. Sie haben ja angesprochen, dass momentan auch noch ein, sage jetzt mal, verfassungsrechtliches Klärung vorzunehmen ist, ob das nur über das EU-Parlament oder auch über die nationalen Parlamente geht.
Das ist das gemischte Verfahren.
Das ist das gemischte Verfahren. Man muss sich natürlich gewährleisten, wie schwierig es etwas ist, nicht nur in diesem Fall, sondern insgesamt zu abgestimmten Entscheidungen auf der europäischen Ebene zu kommen, wenn immer alle 27 Parlamente zustimmen müssen. Es ist wichtig und noch einmal eine große Würdigung. Es ist nicht mein Anliegen, die KAB in eine rechtspopulistische Ecke irgendwie zu stellen. Ich will nur davor warnen, dass man mit einer vorschnellen Ablehnung des bewusst oder unbewusst auch das Geschäft betreiben kann. Wir haben das bei der Volksabstimmung in Holland sehr deutlich gesehen, wo der Rechtspopulist diese Abstimmung gekapert hat und so etwas wie das Abkommen zwischen der Ukraine und der EU, wo man, glaube ich, aus inhaltlicher Sicht eigentlich nicht viel dagegen haben konnte, gekapert hat. Das geht an die Grundfeste der europäischen Zusammenarbeit. Das müssen wir immer bei solchen Dingen mit im Blick haben. Und das Gleiche gilt eben auch für die transatlantische Zusammenarbeit. Deswegen, ich bin kein TTIP-Befürworter per se, sondern die große Frage ist, wir müssen einen wirklichen Wechsel in der Wahrnehmung von TTIP haben, weg von der vorschnellen Frage Ja oder Nein zu der Frage, unter welchen Bedingungen können wir dem zustimmen, halten wir es für sinnvoll? Und unter welchen Bedingungen nicht? Und dann müssen wir aber ehrlicherweise auch fragen, wo anderswo können wir die Ziele, die uns, glaube ich, eint, auch von der katholischen Soziallehre, politisch umsetzen? Weil es gehört auch zur Wahrheit, dass in allen sozialen Zyklen, auch in Laudato Si, eben natürlich auf die Bedeutung, ich bin über diesen Begriff nicht sehr begeistert, auch der Weltautorität, aber es braucht so etwas wie globale Mechanismen, die wirklich auch ein Regelwerk der Globalisierung vorsehen. Und da hat die Geschichte einfach gezeigt, dass das Wirksamste, und die WTO war nicht umsonst lange Zeit eine der wirkmächtigsten internationalen Organisationen, weil sie ein Schiedsgericht und ein Streit Schlichtungsmechanismus hatte, wo es auch schwachen Staaten wie Costa Rica gelang, Prozesse gegenüber den USA zu gewinnen. Das gehört auch zu dieser Story dazu.
Das sind also wirklich viele Fragen, auch die mit, wie geht es mit der Demokratie in der Europäischen Union weiter, die mit dranhängen an diesem TTIP und die Frage auch deswegen diese ganze Diskussion auch so emotional und auch so wichtig machen. Wir wollen zum Ende der Sendung nochmal fragen, was ist jetzt noch möglich, was ist sinnvoll jetzt zu fordern und ja, wie geht's weiter mit TTIP?
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Wir sprechen über TTIP und Co. Handelsabkommen, die unser Leben verändern könnten, die eine weitreichende Bedeutung auch haben, weil sie über Standards im Handel entscheiden sollen, für die es im Moment so noch keine Vorbilder gibt. Noch ist TTIP nicht zu Ende verhandelt. Ist es denn jetzt noch sinnvoll, zum Beispiel flankierende Maßnahmen zu fordern, um negative Folgen auffangen zu können, sozial, klimapolitisch? Denn das fordert ja auch die Deutsche Bischofskonferenz in ihrem Papier gerechte Regeln für den freien Handel, das Sie, Herr Professor Wallacher, mit verfasst haben. Was würden Sie denn da noch auf die Tagesordnung setzen wollen?
Das ist jetzt im Grunde die Arbeit, die zu machen ist. Und zwar nicht als flankierende Maßnahmen, sondern als Kern von TTIP. Wirklich bestimmte Standards jetzt in die Verhandlungen wirklich einzubringen. Die amerikanische Seite hat offensichtlich ein Interesse, bis zum Jahresende ein Abkommen zu erreichen. Das kann die europäische Verhandlungsposition stärken. Und deswegen gilt es wichtig zu sagen, unter diesen und diesen Bedingungen stimmen wir dem zu. Und wenn die roten Linien eingehalten werden, dann ist ein schlankes TTIP mit wenigen Punkten besser als kein TTIP.
Herr Ziegler, wenn Sie jetzt einem der europäischen Verhandler einen Zettel reinreichen könnten, was würde da draufstehen?
Also in vielen Aspekten bin ich mit dem Professor Wallacher einig, weil ich glaube, wir müssen die Standards, die dürfen wir nicht drangeben. Die europäischen Standards sind wichtig, sind notwendig, die müssen wir stark halten. Aber das ist ja, was die europäischen Verhandler bereits auf die Tagesordnung gesetzt haben. Das ist ja für die nichts Neues. Aber der Aspekt ist, kriegen wir das wirklich umgesetzt? Das ist die entscheidende Frage. Und ich warne davor, TTIP als eine Art Ersatz-WTO-Regelung zu funktionalisieren, weil ich glaube, das wird nicht funktionieren. Das geht nicht. Ich glaube auch, wir werden mit dieser ganzen Debatte, mit diesem ganzen Freihandelsabkommen, mit diesem ganzen freien Handel eine Wirtschaftsweise vorantreiben, wo wir eigentlich gelernt haben, dass die nicht so weitergehen kann. Wir müssen überlegen, wie wir nachhaltiger agieren können. Wir müssen überlegen, wie wir eine andere Wirtschaftsweise auch hier in Deutschland oder in Europa umsetzen können. Und da muss ich sagen, diese andere Wirtschaft hat schon begonnen. Diese andere Wirtschaft ist von Bedeutung. Ich kann nicht sagen, wir setzen wieder weiter auf den globalen Handel, auf die großen Zusammenhänge, sondern ich glaube, wir müssen wirklich die überschaubaren, die kleinen Wirtschaftskreisläufe wieder stärken, weil das dann auch Dinge sind, die für unsere Kulturräume, unsere Sozialräume stärken und unterstützen können. Und ich sehe TTIP nicht ausschließlich als Handelsabkommen, sondern da wird sehr viel mit reintransportiert. Da ist vieles im Rucksack drin, was für mich im Handelsabkommen keine Rolle spielt. Und ich wäre sehr erfreut, wenn das, was der Professor Wallacher gesagt hat, wenn das wirklich zur Umsetzung käme. Allein ich bin skeptisch, weil diejenigen, die das verhandeln, Handelsexperten sind und keine Experten für europäischen Standards, für Arbeitnehmerstandards und so weiter.
Darf ich vielleicht einen Aspekt dazu sagen? Ich glaube, ich würde mitgehen zu sagen, wir müssen auch regionale Wirtschaftskreisläufe stärken. Aber ich glaube, wir werden zu einer Transformation der Wirtschaft hinsichtlich eines stärker qualitativen Wachstums, sage ich mal, das dürfen wir nicht gegen den internationalen Handel ausspielen. Weil ich glaube, es ist eine Illusion, in einer global interdependenten Welt nur den Rückzug aufs Regionale zu haben. Damit werden wir, glaube ich, gnadenlos scheitern. Die Globalisierung stellt uns vor die große Aufgabe. Wir sind erkennbar, und das gehört zum Christentum schon immer dazu, eine weltweite Schicksalsgemeinschaft. Und die müssen wir gemeinsam gestalten. Und da dürfen wir uns nicht aus Angst zurück nur ins Nationale oder Regionale nur zurückziehen.
Im Moment gibt es ja auch eine relativ starke Stimmung, gerade in Deutschland, die besagt, brauchen wir TTIP überhaupt? Es könnte ja auch, wenn da jetzt nicht das rauskommt, was wir uns vorstellen, wenn das alles so intransparent ist, dann muss es eben ohne gehen. Und über diesen Punkt möchte ich zum Ende noch sprechen.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
TTIP und Co., was geht in Sachen Gerechtigkeit? Über diese Frage haben wir in den letzten 2 Stunden diskutiert. Manche stellen den Abschluss von TTIP und CETA ja auch als alternativlos hin, damit die Wirtschaft überhaupt weiter wachsen, weitergehen kann. Aber andere sagen, brauchen wir TTIP überhaupt? Dann scheitert es eben, wenn das jetzt nicht zu dem Ergebnis führt, das wir uns vorstellen. Was wäre, wenn es gar kein TTIP gibt?
Ich glaube, dass es schwierig ist, momentan Ankerpunkte für eine Regulierung, Gestaltung der globalen Wirtschaft zu bekommen. Und wenn wir vorschnell diesen einen Ankerpunkt nehmen, weil ich glaube, wir müssen uns über die Alternativen wirklich Gedanken machen. Ich sehe sie momentan nicht, weil in der WTO, das wäre das Wünschenswerte, wir aufgrund der sehr unterschiedlichen Interessen der Schwellenländer, Entwicklungsländer und Industrieländer momentan kaum vorankommen. Deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, diesen Punkt zu nutzen, um dann wirklich auch etwas zu bekommen. Wenn das nicht ist, werden wir als Europäer, das ist für mich die vermutlich wahrscheinlichste Alternative, zukünftig in der Regelgestaltung weltweit gar nicht mehr mitspielen.
Die Position der Vertreter, TTIP muss kommen, ist ja sehr oft, wir brauchen bestimmte Regelungen von Normen. Es kann nicht sein, dass in Europa ein gelber Blinker und in Amerika ein roter Blinker sein muss. Das ist richtig, das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber dafür braucht es nicht dieses große Abkommen. Da würden Normausschüsse genügen. Und wenn ich wahrnehme, was Papst Franziskus jetzt bei der Überreichung des Karlspreises gesagt hat, wir müssen von einer verflüssigten Wirtschaft zu einer sozialen Wirtschaft kommen, dann sind wir wieder beieinander. Ja. Dann ist es was, wo ich sage, okay, wir haben hier hohe Standards, die gelten nicht nur in Europa, sondern die gelten in Amerika und vielleicht dann sogar irgendwann weltweit. Dann bin ich da dabei. Allein mir fehlt der Glaube und ich sehe nicht, dass das mit diesem Abkommen funktionieren kann.
Vielen Dank an Sie beide, an Peter Ziegler von der KAB Augsburg, die sich für ein Volksbegehren einsetzt in Sachen CETA-Verhinderung und an Professor Johannes Wallacher, Hochschule für Philosophie und Mitautor des Papiers der Bischofskonferenz zu TTIP. Danke für Ihre Zeit und Ihre Kompetenz.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank.
Und Sie, liebe Hörer, können diese Sendung auch am Stück noch nachhören, kommentieren oder gerne auch weiterempfehlen, wenn Sie auf münchner-kirchenradio.de gehen und einfach Leben anklicken. Am Mikrofon verabschiedet sich Gabi Hafner. Vielen Dank.